SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Christoph Geismayer. Vor 5 Jahren Krisenstimmung in Europa, in Deutschland. Die Flüchtlingswelle erreichte 2015 einen Höhepunkt. Hunderttausende Menschen strömten über die Grenzen, im Gepäck oft nur die Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland. Für viele ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie haben heute Arbeit, eine Wohnung, ein ganz normales Leben in Deutschland. Auch deshalb, weil Politik, Bürger und Wirtschaft die Integration unterstützt haben. So erklärte im September 2015 einer der damals wichtigsten deutschen Konzernchefs:
Mehr als 800.000 Menschen in Deutschland aufzunehmen, die unsere Hilfe brauchen, ist ohne Zweifel eine Herkulesaufgabe. Aber im besten Fall kann es auch eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden. So wie die Millionen von Gastarbeitern, die in den 50er und 60er Jahren ganz wesentlich zum Aufschwung der Bundesrepublik beigetragen haben.
Der ehemalige Daimler-Boss Dieter Zetsche vor 5 Jahren. Heute können wir sagen, die Integration der Flüchtlinge am deutschen Arbeitsmarkt ist sehr viel besser gelungen, als damals erwartet wurde. Noch immer gibt es viele, die suchen nach ihrem Weg in Deutschland, aber weitaus mehr als gedacht sind gut angekommen. Sie haben Jobs, sie haben Firmen in Deutschland gegründet. Beispiele dazu hier in den nächsten Minuten in unserer Sendung Flüchtlinge am Arbeitsmarkt. Die Integration läuft erfolgreich. Wie gut? Dazu gleich mehr in meinem Gespräch mit einer Expertin. An schreckliche Szenen und furchtbare Momente erinnern sich viele Unternehmer, die jungen Flüchtlingen eine Chance gegeben haben. Immer wieder schreckten früher Fälle auf, in denen die Azubis sozusagen bei Nacht und Nebel abgeschoben wurden, obwohl der Chef und die Mitarbeiter hinter ihnen standen, sie wegen ihrer Lehrstelle eigentlich eine Perspektive in Deutschland hatten. Über die Lage damals und wie es heute mit Blick auf die Auszubildenden mit Flüchtlingshintergrund aussieht, berichtet Wolfgang Brauer.
Anfang Januar ist er einfach nicht mehr gekommen. Wir dachten, er hat Schule, haben dann angefangen rumzutelefonieren und haben dann mitgekriegt, dass er nicht mehr da ist, dass er in Italien ist. Hat sich mittags dann irgendwann auch bei uns gemeldet, ist abgeschoben worden über Nacht. Das bedeutet, die werden nachts im Schlaf aus ihrem Zimmer geholt und weg.
Klaus Schiemann ist immer noch empört, wenn er vom Schicksal seines Azubis Adubayo erzählt. Der 22-Jährige aus Nigeria hat rund ein Jahr in seinem Autohaus in Heidelberg gearbeitet. Zuerst hat er über 6 Monate ein Langzeitpraktikum gemacht.
Und dann ging es darum, ob wir den in die Lehre anstellen würden. Haben wir gesagt, ja klar, funktioniert super gut und super netter Kerl. Versucht Deutsch zu sprechen, versucht sich weiterzubilden. Also richtig gut, hat total viel Spaß gemacht mit dem. Haben den auch in die Lehre übernommen. Der hat total Freude am Leben, was ich nicht ganz nachvollziehen kann mit dem Schicksal, was er schon hatte. Bei der Arbeit super pünktlich, super gut, also wirklich super gut. Es ist ein Mensch, der immer lacht, immer positiv ist, total gut. Also ich würde den sofort auch wieder einstellen, wenn wir ihn kriegen würden.
Adubayo bekam im Herbst 2019 einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker mit Fachrichtung Hochvolttechnik. Eine zukunftsweisende Ausbildung, denn solche Fachleute werden für E- und Hybridautos gebraucht. Der 22-jährige Nigerianer hatte schon Vorkenntnisse bei seiner Flucht von Nigeria über Libyen gesammelt, erzählt der Firmenchef.
Er hat in Libyen sehr viel im Kfz-Elektrikbereich gemacht, was man auch gemerkt hat im Praktikum, dass er da wirklich sehr fit war. Der hat uns Kabelbäume zusammen gemacht. Der hat also alles, was man ihm gesagt hat, hat er gemacht. Das heißt, man hat gemerkt, dass da schon Hintergrundwissen da ist. Leider ist er dann weg.
Während ich mit dem Autohaus-Geschäftsführer im Ausstellungsraum spreche, kommen immer wieder Kollegen rein. Sie hören unser Gespräch mit an und fragen, wann kommt Adubayo wieder? Der Nigerianer ist offenbar aus religiösen Gründen geflohen. Da er in Italien europäischen Boden betrat, wurde er dorthin abgeschoben. Adubayo ist einer von 2 Flüchtlingen in den vergangenen Jahren, die im Bereich der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald abgeschoben wurden. Außer ihm noch ein Afghane, der eine Lehre bei einem Bauunternehmen gemacht hat. Für die Oberkemper ist das besonders schlimm, denn sie hat sich als Flüchtlingsbetreuerin der Kammer für sie eingesetzt.
Es ist eine große psychische Belastung für die Auszubildenden. Sowieso ist deren Situation erschwert. Sie müssen für sich selbst sorgen. Dann gibt es das Sprachproblem. Und dazu noch die Unsicherheit über die Tatsache, ob sie denn jetzt hier bleiben können oder nicht. Und das ist eine extreme Belastung. Ich habe sehr viele Menschen erlebt, die auch daran zerbrochen sind, die dann tatsächlich aufgegeben haben und gesagt haben, ich gehe freiwillig zurück, ich kann das nicht mehr aushalten.
Leo Barkemper investiert viel Zeit und Mühe, um die jungen Flüchtlinge in eine Ausbildung bei uns zu bringen. Bei einigen hat es bis zu 2 Jahre gedauert, bis sie endlich einen Ausbildungsplatz hatten. Insgesamt hat die Handwerkskammer in Mannheim im vergangenen Jahr rund 300 Flüchtlinge in Ausbildungsverhältnisse gebracht. Das ist fast jeder zehnte Azubi im Kammerbezirk. Und da ist es ein betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Verlust, wenn diese Azubis abgeschoben werden, meint Detlef Michalke, der Pressesprecher der Handwerkskammer in Mannheim.
Wir vom Handwerk wünschen uns eigentlich, dass hier dieser wirtschaftliche Unsinn, nämlich Investitionen in die Ausbildung und dann der Abbruch oder das Abschieben, dass der endlich aufhört. Dass es bundeseinheitliche Regelungen gibt und nicht von Regierungspräsidium zu Regierungspräsidium unterschiedliche Wertungen gibt, damit das Handwerk seine Fachkräfte generieren kann und diese generierten Fachkräfte auch bleiben dürfen.
Denn gerade das Handwerk sucht händeringend Fachkräfte und Auszubildende und setzt auf die Flüchtlinge. Auch Autohaus-Geschäftsführer Klaus Schiemann hofft auf bessere Regelungen durch die Politik. Er jedenfalls will weiter Flüchtlinge ausbilden, weil er mit Adubayo gute Erfahrungen gemacht hat.
Ich kann diese ganze Flüchtlingspolitik in Deutschland nicht verstehen. Vor allen Dingen, wir brauchen Leute, es gibt nichts.
Nach wie vor sind junge Menschen mit Flüchtlingshintergrund in den Betrieben als Azubis willkommen. Und nach wie vor gibt es in vielen Unternehmen, aber auch von der Wirtschaft selbst, Projekte und Initiativen, um junge Flüchtlinge auf eine Lehre vorzubereiten. Zum Beispiel durch Sprachkurse und Fachpraktika in den Firmen. Mit solchen Angeboten startete die Wirtschaft bereits vor Jahren und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Integration am Arbeitsmarkt. Und wie die insgesamt verlaufen ist, das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, zu der 8000 Flüchtlinge in den Jahren 2016 bis 2018 befragt wurden. Studienautorin ist Felicitas Schikora, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim DIW. Und mit ihr habe ich gesprochen. Frau Schikora, durch die Flüchtlingswellen sind Hunderttausende nach Deutschland gekommen. 4 von 10 der von Ihnen zwischen 2016 und 2018 Befragten haben einen Job. Ist das eine Erfolgsquote?
Tatsächlich können wir die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter durchaus als positiv bewerten. Sie sagen ja, 4 von 10 Personen, Geflüchteten, haben heute einen Job. Natürlich bedeutet das auf der anderen Seite, dass 6 von 10 aktuell nicht beschäftigt sind. Wir müssen aber betonen, dass die Arbeitsmarktintegration zum jetzigen Zeitpunkt noch in einer frühen Phase ist. Die Geflüchteten sind 2018 im Schnitt seit 3 Jahren in Deutschland. Jetzt sind wir ja schon 2 Jahre weiter, nämlich 2020. Es ist also zu erwarten, dass die Erwerbstätigkeit von Geflüchteten mit Beschäftigung eben stark zugenommen hat.
Dass sich die Situation verbessert hat. Woran lag das? Zum einen an den vielen Projekten und Unterstützungsmaßnahmen, die man auf den Weg gebracht hat?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Perspektiven sich verbessern, je länger die Geflüchteten im Zielland, also in Deutschland sind. Je länger die Geflüchteten in Deutschland sind, umso besser sind ihre Sprachkenntnisse, umso wahrscheinlicher haben sie einen festen Aufenthaltsstatus und umso besser sind sie vernetzt. Also das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass es viel wahrscheinlicher wird, einen Arbeitsplatz aufzunehmen.
Wer hatte denn sehr schnell Erfolg auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Waren das die gut Qualifizierten und die Jungen? Kann man das auf die einfache Formel bringen?
Ja, das ist auf jeden Fall so zu sehen. Also auch wenn wir über alle Geflüchteten schon sagen können, dass die Integration positiv zu bewerten ist, sieht man schon, dass junge Geflüchtete und auch Geflüchtete mit höherer Schulbildung beispielsweise sehr viel wahrscheinlicher einen Arbeitsplatz in Deutschland aufgenommen haben. Also Geflüchtete, die nur eine Grundschulausbildung haben, sind mit 33% beschäftigt. Geflüchtete, die eine Sekundarschul- oder Hochschulausbildung haben, da liegt die Erwerbsbeteiligung bei 49%.
Wenn wir über die Integration der Flüchtlinge am Arbeitsmarkt sprechen, wie sieht das bei Frauen aus? Wie gut haben sie sich in Deutschland integriert in Ausbildung und Job?
Ja, ähnlich wie bei den Geflüchteten mit niedriger und besserer Bildung sehen wir, dass es weiblichen Geflüchteten tatsächlich sehr viel schwerer fällt, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein wesentlicher Aspekt ist sicherlich die Kinderbetreuung. Also Frauen kommen sehr jung nach Deutschland und haben sehr oft kleine Kinder, die natürlich noch sehr betreuungsintensiv sind. Es gibt auch Literatur, die bereits zeigt, dass wenn geflüchtete Kinder in einer Kita sind, dass das die Beschäftigungserwartung und die Beschäftigung von Frauen signifikant erhöht. Ein weiterer Punkt ist beispielsweise, dass weibliche Geflüchtete häufiger im Familienverbund fliehen und eine geringere Bildung haben als männliche Geflüchtete. Und all das sind Aspekte, die dazu führen, dass die Beschäftigung geringer ist. Wir sehen aber auch gleichzeitig einen positiven Trend, beispielsweise bei der Sprache. Die geflüchteten Frauen holen sozusagen auf, ein bisschen zeitverzögert, und es ist zu erwarten, dass weibliche Geflüchtete in Zukunft mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Arbeitsplatz finden.
Was lässt sich denn sagen als Bilanz Ihrer Analyse der Jahre 2016 bis 2018? Haben Sie ja mit rund 8000 Geflüchteten gesprochen, haben Ihre Beschäftigungssituation am deutschen Arbeitsmarkt analysiert. Was kann man daraus lernen, um in Zukunft, wenn es weitere Flüchtlingswellen gibt, dass man die Menschen vielleicht noch schneller integriert am deutschen Arbeitsmarkt?
Ich möchte hier gerne drei Punkte nennen. Zum einen ist es, glaube ich, sehr wichtig, die Geflüchtete früh und umfassend über den deutschen Arbeitsmarkt zu informieren und ihnen auch Angebote zur Verfügung zu stellen, damit sie sich besser in den Arbeitsmarkt einfinden können, beispielsweise Sprachkurse, aber auch Angebote zur Um- und zur Weiterbildung. Ein weiterer Schwerpunkt staatlicher Intervention müsste es sein, die Sorgen um die Zuwanderung und die Fremdenfeindlichkeit weiter abzubauen. Und der dritte Punkt, und das ist bereits in den Fragen vorher angeklungen, es ist sehr wichtig, passgenaue Maßnahmen zu finden und sich insbesondere auf Frauen mit Kindern, aber auch Geflüchtete mit schlechterer psychischen Gesundheit zu konzentrieren, um diese Gruppen eben besser in den deutschen Arbeitsmarkt einzubinden.
Sagt Felicitas Schikora vom DIW zur Integration von Flüchtlingen am Arbeitsmarkt. Wir haben gehört, Frauen mit Flüchtlingshintergrund tun sich sehr viel schwerer bei der Suche nach Ausbildung und Job. Eine, die es trotz vieler Widrigkeiten geschafft hat, ist die junge Syrerin Rania Daha. Vor 5 Jahren kam sie nach Deutschland und jetzt erfüllt sie sich sogar ihren Traum. Schon immer wollte die junge Frau Kapitänin werden und genau das lernt sie jetzt, und zwar auf der Königin Silvia in Heidelberg. Andreas Fischer.
Die Königin Silvia ist das Flaggschiff der Weißen Flotte auf dem Neckar in Heidelberg. Das Ausflugsschiff ist 59 Meter lang, 11 Meter breit, die Motoren leisten 1000 PS. Im Steuerhaus auf dem Oberdeck sitzt Rania Daha auf einem großen Lederstuhl und blickt auf zahlreiche Bildschirme und Knöpfe. Ihre rechte Hand liegt auf einem kleinen Hebel.
Hier ist der Radar, und das, mit was fährst du? Das ist die Joystick bei uns.
Seit 2 Jahren macht die 25-jährige Syrerin bei der Weißen Flotte eine Ausbildung zur Binnenschifferin. So viel Zeit wie möglich verbringt sie am Steuer. Das Gefühl, mit nur einer kleinen Handbewegung das tonnenschwere Schiff durchs Neckartal zu manövrieren, ist für sie
geil. Ist wirklich, keine Ahnung, ist nicht wie wenn man fährt Auto oder Zug oder sowas oder Bus. Das ist wirklich was anderes, also... Im Wasser ist immer schön.
Das Wasser und Schiffe sind Ranias Welt. Auf ihren Hals hat sie sich einen Anker tätowieren lassen. Sie stammt aus einer Schifffahrtsfamilie aus Tartus am Mittelmeer, der zweitgrößten Hafenstadt Syriens. Ihr Vater war Hochseekapitän.
Ich war auch mit ihm ein paar Mal auf dem Schiff. Also ich war mit ihm jeden Sommer unterwegs. Wir sind von Syrien nach Rumänien oder Ukraine oder... Ich habe 5 Brüder und 4 von denen sind Kapitän auch.
Schon immer wollte auch Rania Kapitänin werden. Ihre Familie war davon aber nicht begeistert.
Meine Familie hat gesagt, nein, das ist nicht etwas für Frauen.
Nach der Schule studierte Rania zunächst 2 Jahre lang Englisch.
Aber irgendwann habe ich gesagt, nein, ich will mein Ziel erreichen. Ich wollte als Kind auch Kapitänin sein. Dann habe ich gesagt, dann ich gehe.
Dazu kam noch die Lage im Land. Kämpfe habe sie in Tartus zwar nicht miterlebt, oft fielen aber der Strom und das Wasser in der Stadt aus. An einem Freitag im Herbst 2015 floh Rania von zu Hause, ohne ihrer Familie Bescheid zu geben.
Die haben das nicht akzeptiert, so als Mädchen alleine zu reisen, aber dann habe ich es gemacht.
Zuerst ging sie in den Libanon, von dort fuhr sie mit einem Schiff in die Türkei. Das sei damals noch ohne Visum möglich gewesen. Auf der Überfahrt lernte sie 3 Mädchen kennen. Zusammen mit ihnen bezahlte sie einen Schlepper, mit einem Schlauchboot setzten sie auf die griechische Insel Chios über.
Das war sehr gefährlich, aber war kalt, war Nacht. Wir mussten eigentlich also nicht reden, nicht laut, nicht etwas machen, weil wenn die Polizei hört das, dann die machen das Boot kaputt oder sowas.
Von Griechenland ging es dann weiter über die Balkanroute. Rund 2 Wochen nachdem Rania ihre Heimatstadt verlassen hatte, erreichte sie Deutschland. Hier kam sie in eine Flüchtlingsunterkunft in Viernheim bei Mannheim. Nach einem Jahr bekam sie eine Duldung als Flüchtling. Eine Perspektive hatte sie zunächst aber nicht.
Keine Arbeit. Ich muss immer warten, bis jemand gibt mir Geld. Das ist von Jobcenter. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich muss schnell wie möglich Deutsch lernen. Deswegen habe ich die deutsche Kurs gemacht, aber war Intensivkurs, war nur 3 Monate.
Eigentlich wollte Rania dann an der Hochschule Bremen Nautik studieren und zur See fahren. Ein Professor riet ihr davon ab, in der Binnenschifffahrt hätte sie als Frau mehr Chancen. Über die IHK bekam sie ein Praktikum bei der Weißen Flotte in Heidelberg und ihr Chef bot ihr einen Ausbildungsplatz an. Seit 2 Jahren ist Rania auf den Ausflugsschiffen Mädchen für alles.
Wir müssen alles lernen hier. Wir müssen Maschine kontrollieren jeden Tag, wenn wir kommen auf dem Schiff. Wir müssen sauber machen oben an Deck. Danach habe ich gelernt, wie kann man festmachen oder schleusen, mit Tau arbeiten.
3 Monate pro Jahr besucht sie die Berufsschule in Duisburg. Von 130 Schülern sind nur 6 Frauen.
Wir müssen viel zu viel lernen. Also wir haben Mathe, Physik, wir haben Wasserstraße, Motorenkunde, Wirtschaft, niederländische Sprache noch.
In einem Jahr wird Rania die Ausbildung beenden. Dann ist sie Bootsfrau und darf noch keine großen Schiffe alleine fahren. Erst wenn sie noch ein Jahr Erfahrung gesammelt und einen weiteren Kurs belegt hat, erhält sie ihr Kapitänspatent. Ihr Chef wird sie auf jeden Fall übernehmen.
Der will, dass ich bleibe hier. Finde ich hier wirklich wie Familie, die Atmosphäre.
In Deutschland erfolgreich ist auch der junge Syrer Abdul Rahman Kadat. Er wollte immer seinen eigenen Betrieb, aber dass er einmal eine Firma in Deutschland haben wird, daran hatte er wohl nie gedacht. Schon gar nicht, als er vor 5 Jahren auf der Flüchtlingsroute über den Balkan nach Deutschland unterwegs war. Doch genau so ist es gekommen. Er studiert heute Chemie, jobbt nebenbei und hat gleichzeitig seine eigene Firma gegründet. Utku Pasarkaya hat ihn getroffen.
Der 23-jährige Abdulrahman Kadat steht an einer Laserschneidemaschine und schneidet Hartfaserplatten.
Es schneidet nicht alles, es schneidet bis auf bestimmte Dicke, aber es ist schon schnell, das ist viel besser und praktischer als mit der Hand oder mit Säge zu arbeiten.
Von der Ankunft in Deutschland bis zur Gründung seiner eigenen Firma hat es keine 5 Jahre gedauert. Kadirimo heißt sein Unternehmen. Kadat und sein Geschäftspartner bieten beim Online-Händler Amazon sogenannte Wandtattoos an. Wanddekorationen aus Hartfaserplatten. Die Kunden können zwischen mehr als 50 Motiven wählen, vom Herzchen über den Flamingo bis zum Notenschlüssel. Viele Kunden wollen auch ihr Lieblingswort oder ihren Lieblingsspruch an die Wand kleben. Kadat stellt sich dann an die Laserschneidemaschine und schneidet das Motiv und den Schriftzug aus der Hartfaserplatte. Kadat ist schlank, mittelgroß. Seine langen schwarzen Haare hat er zu einem Dutt gebunden. Viele bestellen als Wandtattoo das Wort Familie, erzählt er. Letztens habe jemand den Satz »Sitz gerade und stopf nicht« bestellt.
Ist schon ein bisschen lustig. Man hat einfach die Freiheit, etwas auszusuchen, zu schreiben. Der wird bei uns bis 2 Meter gefertigt.
Bis zu 150 solcher Bestellungen gehen pro Monat ein. Die Laserschneidemaschine hat beinahe die Ausmaße eines Kleinwagens. Sie steht in einem ehemaligen Bürogebäude in Fellbach bei Stuttgart. Dort haben Kadat und sein Partner 2 Räume gemietet. Die Anmeldung des Gewerbes Anfang des Jahres sei einfach gewesen, berichtet Kadat.
Man denkt, dass das schwierig ist, ist aber nicht. Man kann einfach zum Gewerbeamt gehen, Gewerbe anmelden. Aber die Schwierigkeiten fangen an, wenn man einfach sich bei Finanzamt anmeldet und Handwerkskammer, IHK, überall diese Anmeldungen, dieser ganze Stress, dass man einfach da verantwortlich ist. Wir meistern das noch gut.
Positive Erfahrungen hat der 23-Jährige vor allem mit dem Finanzamt gemacht.
Wir haben noch keinen Steuerberater. Das ist ein Fehler. Ich mache selbst die Steuerberatung. Ich habe sehr oft beim Finanzamt angerufen, Sachen gefragt und so. Und die haben mir viele Sachen erklärt. Gott sei Dank waren echt nette Leute dort. Dann Businessplan erstellt, einmal Designs erstellt, die Amazon-Seite erstellt. Und im Januar haben wir durchgestartet. Zum Glück sind wir heute echt zufrieden. Also das Geschäft läuft von sich selbst.
Seinen syrischen Partner Kadi Helal hatte Kadat in der Flüchtlingsunterkunft bei Stuttgart kennengelernt. Damals noch in einer umfunktionierten Turnhalle. Helal ist der Designer im Team, Kadat für die Produktion zuständig. Kadat ist gerne sein eigener Boss. Die Erfahrung hat er beim Jobben in einer Kaffeehauskette gemacht. Es ist eine Schwäche meiner Persönlichkeit, sagt er.
Ich hasse, bei den anderen zu arbeiten. Ich kann es nicht ertragen, dass jemand mir einfach Befehle erteilt. Es ist einfach eine Schwäche in meiner Persönlichkeit, aber ich kann es halt nicht ändern. Das ist so. Ich dachte mir, naja, ein eigenes Geschäft, da habe ich keinen Boss, da bin ich der Boss.
Über Deutschland wusste Kadat 2015 praktisch nichts. Erlebt hat er Deutschland dann als Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ich habe noch große Ziele hier. Ich finde einfach Deutschland sehr, sehr gut, weil man einfach viel schaffen kann. Egal welche Idee man hat, man kann die hier verwirklichen. Und das finde ich gut.
Im September geht eine eigene Webseite seiner Firma online. Dann wollen Kadat und sein Partner mit neuen Produkten auch Geschäftskunden erreichen. Noch jobbt Kadat neben Studium und der Arbeit in seiner eigenen Firma. Sein Traum ist es, eines Tages ganz von seiner Firma leben zu können.
Der junge Syrer Abdul Rahman Kadat, die junge Syrerin Rania Daha. Erfolgreiche Biografien von Menschen mit Flüchtlingshintergrund. Dass es für Tausende gut läuft, ist eine wichtige Erkenntnis. Viel wichtiger ist aber, was wir noch besser machen können, damit die Integration noch erfolgreicher verläuft. Denn die nächste Flüchtlingswelle wird kommen, ob nun aus Afrika, dem Nahen Osten oder anderen Teilen der Welt. Viele Menschen wollen nach wie vor nach Europa, nach Deutschland. Und eine ganze Schlepperindustrie steht bereit, ihnen dabei zu helfen. Aus der Türkei berichtet unser Korrespondent Christian Butkereit.
Flüchtlinge am türkisch-griechischen Grenzübergang Pasarkule. Mehrere Tausend kampierten dort in diesem Frühjahr wochenlang. Auch Ahmed kennt die Region am Grenzfluss Evros gut. Der 23-Jährige, der in Wirklichkeit anders heißt und inzwischen legal in Deutschland lebt, hat 11-mal die Grenze zwischen der Türkei und der Europäischen Union überquert. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Geholfen haben ihm dabei jeweils mehr oder weniger professionelle Schmuggler.
Before 2015, it was really hard to find a good smuggler because you don't know them.
Vor 2015 war es wirklich schwierig, einen guten Schmuggler zu finden. Man kannte ja keinen. Aber nachdem so viele Leute nach Europa gegangen sind, kennt man ja Leute, die es geschafft haben, und die fragt man dann.
Hey, what was the name of the smuggler who took you?
Die Menschenschmuggler haben ihr Geschäft inzwischen professionalisiert. Migrationsforscher und Menschenrechtsorganisationen unterscheiden dabei zwischen Schmugglern, die auf lokaler Ebene und meist an derselben Stelle einer Grenze ihre Dienste anbieten, gut vernetzten Schleppern, die auch einen grenzüberschreitenden Service bieten, und mafiaartigen Organisationen, die es vor allem auf dem Westbalkan gibt. Weil es nicht damit getan ist, eine Grenze zu überschreiten und dann am Ziel zu sein, hätten ihm die meisten Schmuggler einen Komplettservice angeboten, erzählt Ahmed.
There's a package for 700, 800 Euros.
Sie bieten einem ein Package an, zum Beispiel für 700 bis 800 Euro heißt es, wir bringen dich bis zur Grenze. Für 1000 Euro bringen wir dich auch über den Fluss. Für 1200 sagen sie dir, wo du einen Bus findest. Für 1700 setzen sie dich in ein Taxi, das dich zu einer Stadt bringt.
Da vor allem an der inzwischen gut gesicherten türkisch-griechischen Grenze immer häufiger Fluchtversuche misslingen, bieten immer mehr Schmuggler eine Art Garantie an.
You put the money in an office in Istanbul.
Du hinterlegst das Geld für den Schmuggler in einem Büro in Istanbul. Erst wenn du tatsächlich in Griechenland ankommst, bekommt er das Geld.
Seit Griechenland die Grenze gut gesichert hat, sind auch die Preise explodiert. Während der Weg über den Grenzfluss Evros im Mai noch zwischen 200 und 500 Euro kostete, berichten Migrationsorganisationen jetzt von Preisen zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Ähnlich teuer ist die Fahrt über die Ägäis. Abhängig von der Größe und vermeintlichen Robustheit des Bootes zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Die Migranten investieren aber nicht nur Geld. Sie gehen vor allem auf dem Seeweg auch ein hohes Risiko ein, das die Schmuggler gerne auf ihre Kundschaft abwälzen, wie Ahmed erlebt hat.
They don't have a driver.
Sie sind selbst gar nicht an Bord, das sagen sie einem aber nicht, sondern sie fragen einen der Migranten, hey, weißt du, wie man so ein Boot steuert? Ich zeige es dir. Wenn das Boot dann in Griechenland ankommt, hat der Fahrer ein Problem, denn für die griechischen Behörden ist er der Schmuggler.
Eine Gefahr, die beim Grenzübertritt per Flugzeug nicht besteht. Auch dort gibt es inzwischen Packages und mehrere Versuche zum Preis von einem. Meist mit gefälschten, gestohlenen oder ausgeliehenen Pässen von Migranten, die bereits ein Aufenthaltsrecht haben und dem Kunden des Menschenschmugglers möglichst ähnlich sehen. Kosten ab 700 Euro. Insgesamt bezifferte Interpol das Geschäftsvolumen der Schlepper schon vor Jahren auf rund 26 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass die Flucht einer einzigen Person gut und gerne schon mal 10.000 Euro kosten kann. Viele Flüchtlinge verschulden sich dafür bei Verwandten und Freunden und stehen so unter besonders hohem Erfolgsdruck.
Wir müssen uns auf weitere Flüchtlingswellen einstellen. Dabei haben die vergangenen Jahre aber gezeigt, die Integration der Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt funktioniert ganz gut und wird dank mehr Erfahrung und noch besserer Angebote und Steuerung für diese Gruppe voraussichtlich in der Zukunft noch besser funktionieren. Und das war Geldmarkt Meinung. Flüchtlinge am Arbeitsmarkt, die Integration läuft erfolgreich. Mein Name ist Christoph Geismayer.